Der dreizackige Stern in einem Kreis, das Markenzeichen von Mercedes, wurde über die Jahrzehnte zu einem Symbol für hochqualifizierte Technik und zuverlässige Leistung. Heute ist Mercedes vielleicht am bekanntesten für seine Auswahl an beeindruckenden viertürigen Limousinen. Doch Mercedes hat auch einige elegante und gesuchte Sport- und Tourenwagen hergestellt. Zum Beispiel den 280 SL, den 450 SLC und den unnachahmlichen 300 SL Gullwing. Das Modell 220A stellte eine größere und stärkere Version des 220er dar. Es war der erste Mercedes mit völlig neuem Nachkriegsdesign in Bezug auf Technik und Formgebung. Er baute in den Jahren 1951 bis 1955, betrug seine einem 80 PS starken Motor entspringende Spitzengeschwindigkeit ca. 150 Stundenkilometer. Der einreihige Sechszylindermotor mit obenliegender Nockenwelle und das verbesserte Aufhängungssystem erlaubten ein sehr ruhiges und leises Fahren. Ein Lenkradschalthebel sorgte für das reibungslose Funktionieren des vollsynchronisierten Vierganggetriebes. Auch wenn der 220A eine völlig neue Form aufwies, die Grundlagen des Designs waren noch immer sehr stark von der Nachkriegszeit beeinflusst. Passform und Verarbeitung des Innenraums sowie die Innenausstattung als solche vermittelten einen Hauch von Luxus. Außen war das Auto mit einer Fülle von Zierleisten aus Chrom dekoriert. Die hier schon vorhandene charakteristische Stupsnase und der imposante Kühlergrill werden heute noch mehr mit dem größeren viertürigen Mercedes in Verbindung gebracht. Mit der ganzen Eleganz und dem Leistungsvermögen des Rennwagens, von welchem er weiterentwickelt wurde, ist der 300 SL mit seinen berühmten Flügeltüren vielleicht das begehrteste und bekannteste Mercedes-Sportwagenmodell der Nachkriegszeit. Ein solches Auto in makellosem und ursprünglichem Zustand würde ca. 1,2 Millionen D-Mark einbringen, wenn nicht sogar mehr. Ausgerüstet mit allen Instrumenten und einer modischen Polsterung ist das Innere des 300 SL genauso attraktiv wie sein Äußeres. Der Sechszylindermotor musste schrägliegend in einem Winkel von 45 Grad eingebaut werden, damit er unter die sehr niedrige Kühlerhaube passte. 1400 Gullwings wurden zwischen 1954 und 1957 hergestellt. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 230 Stundenkilometer. Der 300 SL besticht aus jedem Blickwinkel. Einzigartig und modisch wurden die Flügeltüren von der Original-Rennversion übernommen. Beweglichkeit war allerdings gefragt, um die extrem hohe Türschwelle zu überwinden und in den Sitz gleiten zu können. Die Rennwagenversion des Gullwing war übrigens in den schlimmsten Unfall verwickelt, der je auf Rennstrecken geschah, als 1955 nach einer Kollision in Le Mans 80 Zuschauer getötet wurden. Ein komplett restauriertes 1958er 220S Cabrio, gestrichen in seinen Original-Zweitonfarben, ein Stück mit Seltenheitswert. Mit seiner langen, tief angelegten Karosserie und seinen feinen Kurven ist er ein typisches Beispiel des klassischen Mercedes-Designs. Hergestellt von 1956 bis 1959 besitzt der elegante 220S einen 2195 Kubikzentimeter starken Sechszylindermotor, der bei 4800 Umdrehungen pro Minute 100 PS entwickelt. Unter den 58.705 gebauten Modellen dieses Typs befanden sich nur 3.429 Cabrios und Coupés. Aufgrund seiner tief tauchenden Front und den weichen bogenförmigen Linien war der 280 SL eines der beeindruckendsten Mercedes-Designs. Das im Jahre 1968 eingeführte Modell war eine Weiterentwicklung der 230er SL und 250er SL-Serien. Mit rund 24.000 gebauten Fahrzeugen bis zum Produktionsstopp im März 1971 beendete der 280er SL diese Mercedes-Linie. Diese Luxus-Sportlimousinen konnte man aufgrund des entfernbaren Hardtop-Daches als Coupé, Roadster oder Coupé-Roadster benutzen. Einzigartig war die konkave Form des Hardtops. Bemerkenswert war die Breite des 280 SL, was eine großzügige und geräumige Ausgestaltung des Cockpits erlaubte. Auch die Beinfreiheit war für ein Auto dieser Klasse außerordentlich angenehm. Der natürliche Nachfolger des 280 SL war der 450 SLC, der erstmals im Jahre 1972 erschien. Die SLC-Serie bestand aus zwei Sitzern, die eine längere Form besaßen als die meisten vergleichbaren Sportwagen, um Platz für Personen auf den Rücksitzen anzubieten. Der 450 SLC wurde allgemein für seine ausgezeichnete Straßenlage sowie für seine Handling-Qualitäten gelobt. Als man die Modelle SL und SLC im Jahre 1980 auslaufen ließ, waren annähernd 100.000 Einheiten gebaut worden. Es gibt kein Auto mit einem passenderen Namen. Die klassischen Jaguars bewegen sich auf den Straßen mit der ganzen kraft- und stromlinienförmigen Aggressivität des Tieres, von dem sie den Namen übernommen haben. Die sonstigen Modelle dieser Marke wirken eher wie eine große Katze, ausgestreckt und bereit zum Sprung. Nie langweilig wurde Jaguar zu Recht zu einer unsterblichen Legende unter den Autoliebhabern. Auch wenn das 1948er Drophead Coupé praktisch ein aufgewärmtes Vorkriegsmodell war, wurde es von allen Seiten bewundert. Eine Spitzengeschwindigkeit von 146 Stundenkilometern stellte in jenen Jahren eine Leistung dar, welche von keinem Auto diesseits und jenseits des Atlantiks erreicht wurde, was viel dazu beitrug, den Namen Jaguar in den USA zu etablieren. Holz- und Lederinnenausstattung waren ein traditionelles Markenzeichen von Jaguar. Der im Kofferraumdeckel angebrachte elegante Werkzeugkasten verriet das für die Firma typische Flair für Details. Die Sitze sehen zwar sehr bequem aus, weisen für heutige Begriffe aber sehr tiefe Rückenlehnen auf. Der extrem breite Kühlergrill und die breiten Frontleuchten wurden für die späteren Sportwagenmodelle und Limousinen verkleinert. In einer gezähmten Form allerdings blieben der unverwechselbare Kühlergrill und die auffälligen Frontscheinwerfer als beständige Merkmale aller Jaguar-Modelle erhalten. Anlässlich der Londoner Automobilausstellung 1948 erstmals vorgestellt, wurde der Jaguar XK120 innert Kürze zu einem Klassiker. Ein Blick auf die fließenden Linien ließ jedermann sprachlos werden. Vor allem die Amerikaner liebten dieses Auto und die Bestellungen aus Übersee übertrafen alle Erwartungen. Der erste Wagen aus der Serie der XK-Modelle, der beeindruckende 120er, war einer der schnellsten Nichtlader-Serienwagen der Welt mit einer Höchstgeschwindigkeit von 195 bis 200 Stundenkilometern und einer Beschleunigungszeit von 0 auf 100 von rund 10,5 Sekunden. Der Motor mit seiner doppelten, obenliegenden Nockenwelle wurde als Meisterwerk gepriesen. Die Instrumente des Armaturenbretts sind traditionell weiß auf schwarz gehalten. Zu beachten gilt es, dass der Drehzahlmesser die Umdrehungen im Gegenuhrzeigersinn anzeigt. Ein anderes Merkmal dieses Autos ist die auf einem Escherahmen liegende Leichtmetallkarosserie. Nach 200 produzierten Autos wurde aber auf eine Pressstahlkarosserie übergewechselt. Schwerer und luxuriöser ausgestattet als der XK120 ist der hier abgebildete XK150, mehr Limousine als reiner Sportwagen. Eine einteilige gewölbte Windschutzscheibe, eine massive Stoßstange sowie ein breiterer Kühlergrill wurden angebracht, um die Wünsche der amerikanischen Kunden zu befriedigen. Der amerikanische Einfluss zeigte sich auch bei der Gestaltung des Armaturenbretts des XK120. So stechen die flach geformten Fußpedale und der hohe Querschnitt des gewölbten Armaturengehäuses in Relation zur Sitzposition heraus. Mit 5 Siegen in Le Mans in den frühen 50er Jahren konnten sich nur wenige Autohersteller einer ähnlichen Stellung in der Renngeschichte rühmen. Wie auch immer, 1956 zog sich Jaguar aus dem Rennsport zurück. Trotz des allseits anerkannten guten Aussehens und der immer noch respektablen Leistung begann der XK150 Alterserscheinungen zu zeigen. Als der Jaguar E in den USA als XKE eingeführt 1961 erstmals erschien, wurde er sogleich zu einer Sensation. Und er war noch immer ein absoluter Renner, als im Jahre 1963 der hier abgebildete Roadster gebaut wurde. Von den versenkbaren Scheinwerfern bis hin zu der begeisternden Linienform verkörpert der Jaguar E den Sportwagen. Der Jaguar E wurde anlässlich der Earl's Court Motor Show 1961 enthüllt und wurde umgehend zum Star der Ausstellung. Abgesehen vom Motor und dem Getriebe war dieses Modell komplett neu. So speziell, dass es jeden anderen Sportwagen, einschließlich Ferrari, als altmodisch erscheinen ließ. Der 1963 eingebaute 3,8-Liter-Motor mit doppelter obenliegender Nockenwelle machte den Typ E zu einem der schnellsten damals erhältlichen Autos. Sogar für heutige Verhältnisse hören sich die Spitzengeschwindigkeit von 240 Stundenkilometern sowie die Beschleunigung von 0 auf 100 in 7,5 Sekunden wirklich erstaunlich an. Der Verbrauch allerdings belief sich auf rund 16 Liter auf 100 Kilometer. Der Jaguar Typ E erreichte mit der Einführung des 4,2-Liter-Motors nun 265 PS, was den Wagen auf furchterregende 240 Stundenkilometer beschleunigen ließ. Weitere Verbesserungen waren außerdem ein voll synchronisiertes Getriebe, leistungsfähigere Bremsen und ein neues Armaturenbrett. Die Serie 111 des Typ E wurde 1971 vorgestellt und brachte als Neuerung einen bemerkenswerten V12 5,3-Liter-Motor anstelle der bisherigen 4,2-Liter-Maschine. Die europäische Version erlaubte eine Beschleunigung von 0 auf 100 in ca. 6,5 Sekunden und eine Geschwindigkeit von 240 Stundenkilometern wurde leicht erreicht. Wegen seiner hohen und sehr breiten Türschwelle, dem kleinen Raum zwischen Lenkrad und Sitz und der tiefen Dachlinie war es nicht einfach, in den Typ E einzusteigen bzw. auszusteigen. Als Kompensation erwartete den Passagier allerdings viel Luxus im Innern des Cockpits. Als die Firma Jaguar 1975 finanziell auf ihrem Tiefpunkt angelangt war, präsentierte sie als Nachfolger des Typ E den Jaguar XJS, der als Coupé oder Cabrio im Bild erhältlich war. Auch wenn der XJS einige Merkmale des Typ E geerbt hatte, so handelte es sich bei diesem neuen Modell doch um einen von Grund auf verschiedenen Wagen. Eine große Limousine anstelle eines reinrassigen Sportwagens. Dank seines V12-Motors blieb eine Geschwindigkeit von 240 Stundenkilometern leicht erreichbar. Das Bild zeigt die Coupé-Ausführung. Der Innenraum ist großzügig ausgestaltet und einwandfrei verarbeitet, obwohl das zweisitzige Cabriolet auf langen Reisen mit der Zeit ein wenig unbequem wird. Im Jahre 1984 stellte Jaguar dann den neuen AJ6 24-Ventilmotor im XJS 3,6 vor. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 235 Stundenkilometern war dieses neue Modell fast so schnell wie der alte V12. Auf der internationalen Automobilausstellung in Genf 1988 vorgestellt, war der XJS Convertible das erste richtige Jaguar Cabrio seit dem Jaguar Typ E Roadster. Klimaanlage, elektrisch verstellbares Dach und Antiblockiersystem gehörten zur Standardausrüstung des von einem V12-Motor angetriebenen Wagens. Aus bescheidenen Anfängen nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich die Geschichte von Ferrari zu einer der erstaunlichsten und erfolgreichsten. Die frühen Modelle stellten den Inbegriff von roher Kraft dar, aber nach und nach fügte sich das Beste an italienischem Styling dazu, um schließlich zu einer Marke zu werden, deren Schönheit und Extravaganz sich mit der Leistung paarte. Von allen Wunschträumen rangiert ein Ferrari bei vielen an erster Stelle. Der Ferrari 166mm Barchetta, auch das kleine Boot genannt, wurde erstmals an der Turiner Autoausstellung 1948 gezeigt und ist einer der ältesten Klassiker. Die Karosserie stammte aus dem Mailänder Werk Turing, welches vor dem Krieg viele Alfa Romeos ausrüstete, so auch den berühmten 2900B. Das schlichte, gestrichene Armaturenbrett und das genietete hölzerne Nardi-Steuerrad passen zur aggressiven Form des 166mm und unterstreichen dessen Herkunft aus dem Rennsport. Die wunderschöne Karosserie dieses 166mm zeigt sich in den fließenden Linien, verstärkt durch den Schnabel der vorderen Stoßstange, die sich in perfekter Symmetrie bis zum Fond des Autos fortsetzt. Auch wenn nur 37 Straßenausführungen des Typs 166 gebaut wurden, so ist das doch eine hohe Stückzahl für Ferrari in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit einem Radabstand von 2,60 Meter war der 250 Europa GT einer der technisch feinsten Sportwagen seiner Zeit. Er war vor allem sehr leicht und präzis lenkbar und besaß Ferraris erste Teleskopstoßdämpfer. Das Kurvendesign wurde mit der Sinnlichkeit und der klassizistischen Bildhauerkunst der Renaissance verglichen. Der Ferrari 250 Europa Coupé besaß als erste Straßenversion den fantastischen 3-Liter Ferrari V12 Motor, den Enzo Ferrari, das Genie hinter der Firma, so sehr liebte. Aus dem Motor konnten 200 PS herausgeholt werden, bei einer Spitzengeschwindigkeit von über 195 Stundenkilometern. Der hier abgebildete Ferrari 250 GT California Spider, Baujahr 1957, war einer der ersten, die von diesem Modell produziert wurden. Die von Pininfarina entworfene Karosserie wurde von der in Modena ansässigen Firma Scaglietti gebaut, die dies auch später für viele weitere Ferraris tun würde. Die einfachen und klaren Linien des California sieht man sehr gut in dieser Rückansicht. Ursprünglich mit einem langen Radstand produziert, kam 1960 eine Kurzversion auf den Markt. Eleganz und Styling der Innenausstattung erklären, warum der California Spider viele Sportwagenfans zu Ferrari-Anhängern werden ließ. Noch heute sieht sie sehr modern aus. Die frühen Straßen-Ferraris waren schwer und nicht einfach zu steuern. Mit dem California änderte sich dies schlagartig und diese Serie wird noch immer als eines der gesuchtesten Sammlerobjekte gehandelt. Brigitte Bardot war einer der vielen Stars, die einen California besaßen. Erstmals anlässlich der Pariser Autoausstellung 1968 vorgestellt, hatte der 365 Daytona einen größeren Motor, um die neuen Emissionsnormen in den USA erfüllen zu können. Trotz des dadurch entstandenen zusätzlichen Gewichts beschleunigte der Daytona in 6,5 Sekunden von 0 auf 100. Diese Seitenansicht des Daytona zeigt die wahre artistische Kunst des Pininfarina Design Teams. Das Auto besaß eine perfekt ausbalancierte Form, obwohl sich der Motor vorne befand. Spezielles Kennzeichen des Daytona waren die neuen Cromodora-Räder, welche die Speichenräder der Vergangenheit ablösten. Der Daytona Spider war die logische Weiterentwicklung des so erfolgreichen und beliebten Daytona. Dieser Blick in den Innenraum vermittelte ein klassisches Beispiel für das Ferrari-Styling, welches viel Liebe für das Detail verriet. Der auf diesem Bild dargestellte Ferrari Dino 246 GTS war eine spätere Version mit offenem Dach des kleinen Dino 246 GT, dem billigsten Wagen, den Ferrari je produziert hat. Das entfernbare Dach im Targa-Stil und die gefühlvoll gewölbten Front- und Heckscheiben machten ihn jedoch zu einem sehr gestylten Auto. Auf diesem Bild wird ersichtlich, wie schön symmetrisch die Scheinwerfer und die Rillen der Kühlerhaube angebracht waren und damit ein optisches Gleichgewicht erreicht wird. Hinter den Sitzen wurde das Heckfenster mehr aus Gründen des Designs als aus praktischen Gründen gekrümmt. Bevor der Ferrari Dino als Straßenversion anlässlich der Pariser Automobilausstellung 1965 dem Publikum präsentiert wurde, war dieses Modell als Prototyp im Motorrennsport sehr erfolgreich. In der Version 246 war der V6-Motor sehr elegant hinter den Sitzen untergebracht, was ihn zu einem Sportwagen mit in der Mitte liegendem Motor werden ließ. Das hintere Ende erinnert stark an den Ferrari Daytona. Auf der Turiner Automobilausstellung 1971 wurde der 512 Berlinetta Boxer erstmals vorgestellt. Als Weiterentwicklung des hoch angesehenen Dino basierte das neue Auto auf dem in der Mitte liegenden Motor. Doch war es mit einem stärkeren V12 Flachzylinder Grand Prix Motor ausgerüstet. Die eingebauten gefederten Sitze und die serienmäßige Klimaanlage machten den Berlinetta Boxer zu einem außerordentlich bequemen Fahrzeug. Er kontrastiert damit sehr stark mit den frühen Ferrari-Modellen, die oft wegen ihrer sehr rauen Fahreigenschaften kritisiert worden waren. Damals stand das höhere Leistungsvermögen allzu stark im Vordergrund. Gegründet in den Trümmern des Nachkriegsösterreich, wurde Porsche zum Synonym für Präzisionstechnik und rekordbrechende Leistung. Mit Formen, welche die Straßen fast zu umarmen scheinen, und muskulösen Profilen, die vor Kraft pulsieren, bietet der klassische Porsche eine wunderbare Mischung aus Luxus und Geschwindigkeit. Vom frühen 356er über den exquisiten, langlebigen 911er bis zum unglaublich schnellen 959er Kein anderes Auto ist so schnell auf den ersten Blick erkennbar wie ein Porsche. Der erste produzierte Porsche überhaupt war der 356-2, der 1948 in der improvisierten Werksfabrik im österreichischen Gmund erbaut wurde. Das hier abgebildete Auto ist eines von nur vieren, die im ersten Jahr die Fabrik verließen. Im Vergleich mit den heutigen Luxussportwagen war die Innenausstattung des 356 äußerst spärlich. Ein Drehzahlmesser gehörte bis ins Jahr 1952 nicht zur Standardausstattung. Insgesamt wurden zwischen 1948 und 1951 nur 51 Exemplare des 356-2 gebaut. Ein jahrelanges Markenzeichen von Porsche war das bullige Design und der fast vollständige Verzicht auf Dekorationen. Der im Fond eingebaute Motor war im Grunde ein VW-Motor, allerdings mit modifizierten Zylinderköpfen. Die 40 PS starke Maschine erlaubte eine Spitzengeschwindigkeit von nahezu 145 Kilometern. Max Hoffmann, ein New Yorker Autoimporteur, überzeugte Porsche, den 1952er 1500 Super America zu produzieren. Der Super America wurde als leichtgewichtiges, zweisitziges Cabrio konstruiert, das sehr einfach zu einem Rennmodell umfunktioniert werden konnte. Die Riemen zur Befestigung der Motorhaube verschönerten nicht unbedingt die äußere Erscheinung des Wagens. Aber sie garantierten, dass sich die Kühlerhaube nicht in rasanter Fahrt plötzlich öffnete. Das Armaturenbrett des Super America war wesentlich sportlicher gestaltet als noch beim 356-2. Die größere Anzahl an Instrumenten sowie die Schalensitze waren eindeutig rennsportorientiert. Neben vielen anderen Bestandteilen waren auch die Rahmen der Sitze aus Aluminium, um das Gewicht des Fahrzeugs niedrig zu halten. Dieser wunderschöne, aus Aluminium konstruierte Roadster soll eine Spitzengeschwindigkeit von rund 175 Stundenkilometern erreicht haben. Eine Beschleunigungszeit von 10 Sekunden von 0 auf 100 war außergewöhnlich für das Jahr 1952. Kein amerikanisches Auto erreichte solche Werte. In den 356B Roadster baute Porsche einen leistungsstärkeren Motor ein. Die hochpolierten, verchromten Räder des zwischen 1959 und 1963 produzierten Autos vermittelten ein Gefühl von höchster Qualität. Zu diesem Erscheinungsbild gehören auch die stilvoll gebogenen Stoßstangen. Wer den 356 unbesonnen fuhr, konnte vom ziemlich schwerfälligen Handling überrascht werden, insbesondere vom plötzlichen Wechsel vom Untersteuern in Übersteuern in schnellen Kurven. Trotzdem war dieser Porsche einer der beliebtesten Sportwagen seiner Zeit. Neben dem Roadster wurden auch Coupés und Cabrios produziert. Der 911 Targa debütierte an der Frankfurter Automobilausstellung 1965. Neuheiten waren das entfernbare Dachgehäuse über den Frontsitzen, ein aus aufgerautem rostfreiem Stahl hergestellter Überrollbügel sowie das enorm große Rückfenster. Das abgebildete Fahrzeug stammt aus dem Jahre 1973. Aufgrund seiner kompletten Instrumentenbestückung, den elektronischen Extras und der luxuriösen Innenausstattung bot der Targa sowohl Komfort als auch Leistung. Ursprünglich mit einem Reißverschluss-Plastikfenster ausgerüstet, wurde das Rückfenster später aus Glas fabriziert. Das Design des Porsche Targa, dessen Name vom berühmten Targa Florio-Rennen auf Sizilien abgeleitet war, stammte von Buzzi Porsche, dem Enkel des Firmengründers Ferdinand Porsche. Dem Targa folgten viele weitere 911er Modelle, so unter anderem der sehr luxuriöse 911L und der 911E, der einen längeren Radabstand aufwies sowie einen stärkeren Motor erhielt. Der hier abgebildete 914-4 war das Produkt einer Zusammenarbeit von Porsche und Volkswagen. Es wurden Mittelklassewagen produziert, die zum einen das Image von VW verbessern und zum anderen den magischen Klang von Porsche auf billigere Autos übertragen sollte. Über 100.000 Einheiten des 914er wurden zwischen 1970 und 1976 gebaut. Das Modell 914-6 wurde außerdem als Antwort auf die laut gewordene Kritik produziert, wonach der 914-4 eigentlich bloß ein aufgemotzter Volkswagen sei. Da sich der Kaufpreis des 914-6 stark demjenigen des 911er annäherte, wurden insgesamt nur 3.332 Stück verkauft, und der Wagen bereits 1972 wieder zurückgezogen. Dem Modell 914 fehlte innen und außen viel vom charakteristischen Porsche-Styling, weshalb viele Puristen von diesem Auto überhaupt nicht angetan waren. Und doch erlebt der 914 heute eine Renaissance unter den Sammlern, die dieses Auto ideal zur Bestreitung von Wochenend-Clubrennen finden. Eine weitere Entwicklung des unsterblichen 911 war der hier abgebildete Carrera. Der Name soll an die klassischen Porsche-Siege der frühen 50er Jahre beim Carrera Panamericana-Rennen erinnern. Der 3,2 Liter Originalmotor wurde im Lauf der Zeit verfeinert und mit mehr Power versehen und 1990 durch den brandneuen 3,6 Liter Motor mit 6 Flachzylindern und 247 PS ersetzt. Beim Carrera wurde spezielles Augenmerk auf die Gestaltung der Armaturen gelegt, womit einmal mehr die Liebe für das Detail, einem Kennzeichen der Marke Porsche, bewiesen wurde. Dieses 1987er Modell besaß körpergeformte, hochlehnige Schalensitze und den klassischen schwarzen Bezug, der das ganze Wageninnere ausschmückte. Der Walflossen-Effekt des Carrera basierte auf dem erfolgreichen 935-Rennwagen mit der nach unten geneigten Nase. Der aus Gründen der Fußgängersicherheit mit Gummi überzogene Spoiler erschien manchem Porsche-Liebhaber zu breit und eckig, weshalb ihn viele Wagenbesitzer vor dem Kauf entfernen ließen. Das Entwickeln von Sportwagen ging in Amerika langsamer vor sich als in Europa, aber die Corvettes, Mustangs und Studebakers holten ihren späten Start bald auf. Vor allem Corvette brachte einige der größten Sportwagen aller Zeiten beidseits des Atlantik hervor. Dazu gehörte insbesondere der Stingray, der zusammen mit dem Jaguar Typ E vielleicht als Symbol für die größte Periode in der Geschichte der Sportwagen steht, die 60er Jahre. Die Chevrolet-Abteilung von General Motors wurde bis zur Einführung des Corvette im Jahre 1953 nicht unbedingt mit Eleganz und Leistung in Verbindung gebracht. Dies änderte sich mit diesem Modell, das nicht nur Amerikas erster von einem der führenden Automobilproduzenten hergestellter Sportwagen war, sondern auch das weltweit erste Auto, dessen Karosserie vollständig aus Glasfaser bestand. Mit dem antiquierten Chevrolet Blue Flame 6-Motor unter der Kühlerhaube und dem automatischen Zweiganggetriebe war der 1953er Corvette von der Leistung her nur schwerlich der Sportwagenklasse zuzuordnen. Aber auch wenn das Leistungsvermögen eine Enttäuschung darstellte, das Design des Corvette Roadster ließ wenig Wünsche offen. Die geschmeidigen Linien und die geschmackvollen Verzierungen waren bereits ein früher Vorbote dessen, weshalb der Name Corvette in die Geschichte der Sportwagenklasse eingehen sollte. Der 1955er Corvette Roadster unterschied sich äußerlich kaum von den Modellen der vorhergehenden zwei Jahre. Doch der Hauptunterschied bestand im Einbau des kräftigen V8-Motors mit 195 PS. Der Corvette in Seitenansicht, ein gut aussehender Sportwagen. Das hier abgebildete Exemplar aus dem Jahre 1957 war durch die versenkten Einbuchtungen gekennzeichnet, welche meistens in einer im Kontrast zum restlichen Auto stehenden Farbe gehalten waren. Das 1957er Modell des Corvette wies konventionellere Scheinwerfer auf als die älteren Modelle, mit Attrappen über der vorderen Stoßstange. Der große Unterschied aber befand sich wiederum unter der Motorhaube, der Benzin-Einspritzmotor. Das erste derartige System, das unter dem Namen Ramjet bekannt wurde. Das rote Interieur war eines der typischen Merkmale der ersten Corvettes. Die Innenraumgestaltung war zwar ausgesprochen sportlich, doch spartanisch im Vergleich mit dem, was die Amerikaner sonst gewöhnt waren. Das Styling blieb auch beim Modell von 1959 grundsätzlich das gleiche, doch erhielt der Corvette ein bisschen mehr Glanz. Der breite, offen verchromte Kühlergrill wurde zum Markenzeichen des Corvette. Es wurde aus leicht verständlichen Gründen als Grinsen bezeichnet. Die beigefügten Doppelscheinwerfer lassen den Wagen breiter erscheinen, als er in Wirklichkeit ist. Im Gegensatz zur reichlich verzierten Frontpartie des 1959er Modells wurde der sogenannte Hummelfond beibehalten und im Vergleich fast ein wenig vernachlässigt. Bemerkenswert allerdings die durch die Stoßstange führenden Auspuffrohre. Den Corvette Modell 1961 konnte man mit einem 315 PS starken Einspritzmotor bekommen. Dieses Kraftwerk brachte den Corvette leicht auf respektable 210 Stundenkilometer. Man beachte auch das neu entworfene Heck mit geraderen, flacheren Linien. Der Kühlergrill der frühen Corvette-Modelle besaß die unverkennbaren Zähne. Diese wurden 1961 durch den hier abgebildeten Maschengrill ersetzt. Die gekreuzten Flaggen sind das Emblem eines der bedeutendsten und populärsten Autos der Welt. Dieses wunderschöne Exemplar des Corvette-Modell 1962 ist mit entfernbarem Hardtop versehen. Das Abnehmen dieses Dachs erfordert aber mindestens zwei Personen. 1962 war das letzte Baujahr dieses speziellen Corvette-Stils. Eingeführt im Jahre 1963 wird der Corvette Stingray von vielen als der bedeutendste amerikanische Sportwagen aller Zeiten bezeichnet. Mit Ausnahme des Motors handelte es sich beim Stingray um ein völlig neues Auto. Die Form wurde vollständig neu gestaltet und zusätzlich zum Roadster war das hier abgebildete sensationelle Coupé mit Trennscheibe erhältlich. Der Stingray besaß einzeln aufgehängte Federung, vorne durch Sprungfedern, hinten durch Querblattfedern mit unteren Gabelbeinen. Straßenlage und Handling waren Spitzenklasse und im Falle des erhältlichen 360 PS starken Motors war eine Höchstgeschwindigkeit von gegen 240 Stundenkilometern möglich. Obwohl völlig unabhängig vom Jaguar Typ E entwickelt, war der Stingray so etwas wie das amerikanische Gegenstück zum modischen europäischen Sportwagen. Die zweigeteilte Heckscheibe, die im Jahre 1963 ein Hauptgesprächsthema war, wurde im darauffolgenden Jahr durch ein Einzelfenster ersetzt. Der Innenraum des Stingray war funktionell und gut angeordnet. Zwei Hauben bildeten das Armaturenbrett, das leicht lesbare und gut einsehbare Instrumente hatte. Eine Uhr und ein Radio zierten den zentralen Raum. Aus jedem Blickwinkel war der Stingray ein reines Kunstwerk. Der heutige Sammlermarkt bezeichnet seinen Stil als den gesuchtesten und schönsten von allen. Das hier abgebildete Modell, Baujahr 1965, besitzt eine einteilige Heckscheibe. Die Chancen dieses schnittigen Stingray 1967, ein Duell mit einer Eisenbahn zu gewinnen, stehen aufgrund seines 390 PS starken Motors nicht schlecht. Der muskulöse 1968er Corvette L88 mit seinem haifischartigen Seitenprofil wurde kompromisslos auf Leistung getrimmt. Der L88 war eine Rennmaschine mit unglaublichen 560 PS. Auf der Rennstrecke hat er alles geschlagen. Von allen Corvette-Modellen der späten 60er und frühen 70er Jahre gilt der L88 als das meistgesuchte und daher teuerste. 80 Exemplare wurden 1968 gebaut und nur etwa ein Dutzend existiert noch heute. Auch wenn dem Corvette Glastop nachgesagt wurde, nicht unbedingt das komfortabelste Fahrzeug zu sein, war seine Straßenlage perfekt und er fuhr um Kurven schneller, als man es einer Straßenversion zugetraut hätte. Der Corvette kehrte mit dem Glastop erstmals seit 1985 zu Einzelscheinwerfern zurück. Die Karosserie bestand nach wie vor aus Glasfaser, während die Front mit ihrer sich nach vorne neigenden Alligatorschnauze neu gestaltet wurde. Chevrolets Answer auf den Ford Mustang und ein Konkurrent des Pontiac Firebird war der gleichzeitig eingeführte Camaro. Das Modell 1969 Z28 beschleunigte in knapp 7,5 Sekunden von 0 auf 100. Eine starke Leistung für diesen relativ kleinen Sportwagen. In seinem verbissenen Versuch, einen amerikanischen Rennwagen auf dem Siegerpodest in Le Mans zu erleben, baute der Millionär und Sportsmann Briggs Cunningham zwischen 1950 und 1955 sehr schnelle und außergewöhnliche Autos. Das hier abgebildete Modell ist keines der Rennsportwagen, sondern der Cunningham 1953 C3, von welchem nur ganz wenige Exemplare gebaut wurden. Der C3 wurde vom Italiener Michelotti entworfen, der damals für die italienischen Karosseriebauer Vignale arbeitete und wurde beidseits des Atlantik allgemein als eines der elegantesten Autos seiner Zeit angesehen. Ausgerüstet mit dem leistungsfähigen Chrysler V8-Motor erreichte der C3 eine Spitzengeschwindigkeit von 235 Stundenkilometern. Während der 50er Jahre baute Studebaker einige von Amerikas schönsten klassischen Sportwagen und Limousinen. Im Bild der Commander State Regal Hardtop aus dem Jahre 1953, angetrieben von einem V8-Motor. Das goldweiße Modell auf diesem Bild zeigt den Golden Hawk aus dem Jahre 1956, entworfen vom Lowy Design Studio. Auf der Basis der Form von 1953 wurde ein wenig Facelifting betrieben, indem eine neue Kühlerhaube, ein kleiner Grill klassischen Stils sowie die Ansätze einer Flosse beigefügt wurden. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von über 210 km pro Stunde und einer Beschleunigung von unter 7 Sekunden von 0 auf 100 war der hier abgebildete Plymouth Belvedere GTX aus dem Jahre 1968 eines der schnittigsten Autos seiner Zeit. Die wilde Kraft stammte aus einem 425 PS starken Chrysler-Motor. Der Belvedere ist ein Produkt derzeit als der Treibstoff in den USA in Hülle und Fülle vorhanden und sehr billig war. Das war auch gut so. Auf freier Strecke verbrauchte der Belvedere 20 bis 22 Liter auf 100 Kilometer. Auf den ersten Blick sieht er mild und friedlich wie Clark Kent aus, aber nur bis man die Streifen, die Schaufelhaube und die Spezialräder erkennt. Mit der Einführung des Mustang erzielte Ford einen gigantischen Marketingerfolg. Der Mustang sprach in unverblümter Weise den jungen Autofahrer an, der ein leistungsfähiges Fahrzeug zu einem erschwinglichen Preis vorfand. Das hier abgebildete Cabrio war einer der ersten Mustangs des Jahres 1965. Die Innenausstattung der ersten Zeit wirkte spärlich, auch wenn das Lenkrad ein sportliches Gefühl vermittelte, obwohl die Löcher der Speichen bloß simuliert waren. Unglaublich aber war, im ersten Jahr der vollen Produktion wurden 700.000 Mustangs verkauft. Mustangs Markenzeichen wurde das Pony im Coral. Das Pony sollte jedoch auf die andere Seite galoppieren. Doch ein Produktionsfehler ließ das heutige Emblem entstehen. Pony Cars wurden zum Spitznamen für alle leichteren und kleineren Sportwagen in den USA. Der Mustang bot erschwinglichen Spaß. Eine Liste voller Extras beinhaltete für die ersten Modelle auch die Auswahl zwischen drei verschiedenen Motoren. Die Spitzengeschwindigkeit betrug über 190 Stundenkilometer. Das Hardtop-Modell war der meistverkaufte Mustang, doch vom Styling her war der Mustang Convertible kaum zu schlagen. Die sauberen, geraden Linien und die gut gewählten Proportionen des hier abgebildeten Exemplars aus dem Jahre 1968 schufen eine schön ausgewogene und grazile Erscheinung. Das Modell 1967 Shelby war aufgrund seines neuen Motors und des weitgehend neu gestalteten Designs ein völlig anderer Mustang-Typ. Die Karosserie aus Glasfaser löste das Stahlgehäuse des alten Mustang ab und der Kühlergrill wurde mehr verdeckt. Der Shelby erhielt neu einen 7,6 cm breiten Sicherheitsgurt, ein holzgetrimmtes Lenkrad, einen elektrischen Drehzahlmesser und einen Öldruckanzeiger. Außerdem ersetzte eine Glasfaserabdeckung den Rücksitz. Jetzt waren auch die perforierten Speichen im Steuerrad echt. Kompakt und muskulös wurde der hier abgebildete King Cobra einer der mehr beachteten Mustangs der zweiten Generation in den 70er Jahren. Doch viele glauben, dass die besten Mustangs diejenigen der ersten Generation sind. Beachtenswert hier das große goldorangene Abziehbild, das über der ganzen Kühlerhaube prangt. Nach ihrer Einführung im Jahre 1978 wurden insgesamt nur 500 King Cobras produziert, was dazu geführt hat, dass dieser Wagen zu einem begehrten Sammlerstück geworden ist. Der Innenraum war bequem, wenn auch ein wenig eng. Beachtenswert hier vor allem auch die sehr kleinen Instrumente des Armaturenbretts im Vergleich mit anderen Sportwagenmarken. Verglichen mit anderen gewöhnlicheren Autos ist ein Klassiker sofort zu erkennen. Alles an ihm ist Geschwindigkeit und Stil. Diese Zusammenstellung von Bildern und Kommentaren zeigt klassische Sportwagen der Zeit seit 1945 von vier führenden europäischen Autoherstellern, Ferrari, Jaguar, Mercedes und Porsche, sowie einer Abteilung mit amerikanischen Klassikern.